Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag.
Ein Auto ist ja heute quasi nicht nur ein Smartphone on wheels, es ist auch ein Supercomputer on wheels.
Daimler-Chef Ola Källenius über die Zukunft des Autos, einem Computer auf Reifen. Heute hat Daimler seine Jahresbilanz vorgelegt. Wir berichten darüber und fragen aber auch, wo steht die deutsche Autoindustrie im Rennen um die Märkte von morgen? Außerdem, die Flugbranche leidet wie wenige andere unter der Corona-Pandemie und dem dramatischen Rückgang an Passagieren. Sind nicht nur die Airlines, sondern auch die Flugzeugbauer betroffen. Wir klären, wie Airbus durch die Krise gekommen ist. Zunächst aber ThyssenKrupp. Die überraschende Nachricht kam gestern Abend spät. Der Konzern will seine Stahltochter nicht an den britischen Konkurrenten Liberty Steel verkaufen. Die Verhandlungen seien beendet worden. Offenbar lag man mit den Vorstellungen zum Unternehmenswert so weit auseinander, dass die Gespräche jetzt scheiterten. Jörg Marksteiner dazu.
Es geht um die Zukunft von 27.000 Stahlarbeitern und mehreren großen Werken, unter anderem in Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund. Liberty hatte zwar mit einer Job- und Standortgarantie für die Übernahme geworben, die Arbeitnehmer waren aber skeptisch. Betriebsrat und die IG Metall hatten von Beginn an offen Zweifel am Konzept der Briten geäußert. Jetzt ist klar, zu einem Verkauf wird es definitiv nicht kommen. ThyssenKrupp-Vorstand Klaus Keisberg teilte am Abend mit, der Konzern habe die Gespräche beendet. Die Vorstellungen zum Preis und den Details hätten weit auseinandergelegen. Das bedeutet, die Stahlsparte bleibt erst einmal Teil von ThyssenKrupp. Sie solle nun aus eigener Kraft zukunftsfähig und profitabel gemacht werden, hieß es. Was das genau bedeutet, ist noch unklar. Denkbar sind eine Abspaltung vom Mutterkonzern genauso wie ein neuer Sparkurs. Bereits beschlossen ist der Abbau von 3.000 Stellen in den kommenden Jahren. Wegen Corona hatte das Management aber in der vergangenen Woche bereits angedeutet, dass ein weiterer Stellenabbau nicht ausgeschlossen werden könne. Im vergangenen Jahr war wegen Corona ein Milliardenminus angefallen. Zuletzt gab es aber wieder mehr Aufträge aus der Auto- und der Bauindustrie, sodass die Sparte im ersten Quartal wieder Gewinn machte.
Der Bericht von Jörg Marksteiner zu ThyssenKrupp. Frage an unseren Börsenreporter Jan Plate. Wie werten denn die Anleger das aus für den geplanten Verkauf der Stahlsparte an Liberty Steel?
Zunächst ist es für die Aktie deutlich nach unten gegangen, dann ist sie ins Plus gedreht. Unter anderem heißt es ja auf dem Börsenparkett, zuletzt war es eben für ThyssenKrupp mit der besseren Konjunktur wieder etwas besser gelaufen. Und dann daher seien die abgesagten Verhandlungen mit Liberty Steel so ein bisschen ein Zeichen der Stärke. Naja, aber jetzt verliert die ThyssenKrupp-Aktie doch wieder, und zwar 2%. Während auch zu hören ist, Liberty Steel wolle sich weiter um den Kauf von ThyssenKrupp Stahl bemühen. Womit wir dann zum Börsengespräch mit Stefan Schöppner von der Commerzbank kommen, um das zu beleuchten. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und zunächst mal gefragt, ob es ihn denn überrascht hat, dass die Verhandlungen mit Liberty Steel zur Stahlsparte gescheitert sind.
Das hat sich in den letzten Tagen schon abgezeichnet, dass da eine sehr große Lücke bei den Preisvorstellungen war zwischen Thyssen und Liberty, die wohl nicht geschlossen werden konnte, und deswegen sind die Verhandlungen jetzt gescheitert.
Das Stahlgeschäft ist ja ein zyklisches Geschäft, also es ist stark abhängig von der Konjunktur. Zuletzt war es für ThyssenKrupp da wieder ein bisschen besser gelaufen, auch mit der Konjunkturerholung nach dem Corona-Einbruch. Also ist diese Absage der Verhandlungen mit Liberty Steel ein Zeichen der eigenen Stärke?
Naja, ich würde nicht sagen der Stärke, sondern ich würde sagen einer etwas weniger Schwäche als in der Vergangenheit. Und da hilft die Stahlkonjunktur jetzt deutlich. Und ich rechne da auch damit, dass das dann noch ein bisschen weitergeht und dass das einen positiven Effekt für Thyssen bringt, der Thyssen dann Zeit schafft, um selber sich zu restrukturieren.
Wenn wir über die Zukunft der Stahlsparte sprechen, in dem Zusammenhang wird immer wieder viel über Wasserstoff und neue Technologien geredet. Schafft es ThyssenKrupp da in Nordrhein-Westfalen, Stahl und die Stahlproduktion neu zu erfinden?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Das hat zwei Komponenten. Das eine ist, erstmal Stahl zu produzieren mit Wasserstoff. Das ist dann eine neue Technologie, die erhebliche Zusatzkosten verursacht. Da muss man sehen, ob das in Deutschland klappt. Das zweite ist, dass Thyssen selber Geld verdient mit grünem Stahl, in dem Anlagen gebaut werden. Da gibt es eine Tochtergesellschaft, da hat Thyssen uns ein bisschen aufgeklärt vor ein paar Wochen und das sieht ganz gut aus, ist nur die Frage, ob diese Gesellschaft groß genug ist, um den Gesamtkonzern überhaupt positiv zu beeinflussen.
Dennoch, so wie es aussieht bei der Stahlsparte, droht ein harter Umbau. Wie sieht es da für die Beschäftigten aus?
Also das kann man festhalten, da droht ein harter Umbau. Für die Beschäftigten, glaube ich, ist diese Lösung, dass Thyssen das managt oder das Thyssen-Management die Verantwortung dafür übernimmt, bestimmt die etwas angenehmere Art, obwohl das trotzdem zu scharfen Einschnitten führen würde, als wenn das Liberty gemacht hätte.
Das ist ja dann auch die Frage nach staatlicher Hilfe. Nach jetzt der gescheiterten Übernahme der Stahlsparte durch Liberty Steel, da hat die IG Metall ihre Forderung nach staatlicher Unterstützung bekräftigt. Wäre das aus Ihrer Sicht der richtige Schritt?
Das kann man jetzt so nicht sagen, weil im Moment gibt es ja eine gewisse Entspannung dadurch, dass das Geschäft einfach viel besser läuft, dass das Geschäft jetzt auch wieder Geld generiert und Liquidität, was zum Zeitgewinn führt. Und das gucken sich natürlich alle Beteiligten genau an. Wenn die Stahlkonjunktur jetzt nicht so laufen wird, wäre das sicher ein Thema, dass die IG Metall so eine Forderung nochmal aufstellen würde.
Deswegen nochmal geschaut, bleibt die Stahlsparte bei ThyssenKrupp, weil sie ja wohl auch ein Politikum in Nordrhein-Westfalen ist, der Ministerpräsident Armin Laschet, der sitzt in der Krupp-Stiftung. Also bleibt die Stahlsparte bei ThyssenKrupp oder wird sie dann schließlich doch irgendwann abgespalten?
Also da würde ich jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Ich würde jetzt schon sagen, für die nächste Zeit bleibt sie erstmal ganz sicher jetzt bei ThyssenKrupp. Aber ich glaube, dass in mittelfristig die Diskussion über eine Konsolidierung im europäischen Stahlmarkt wieder an Fahrt aufnehmen wird und dass vielleicht alte oder neue Kombinationen wieder diskutiert werden, die dann allen helfen sollten.
Mal auch noch der Blick aus Börsensicht auf die Aktie. Nach der Absage der Verhandlungen hat die Aktie erst deutlich verloren, dann ist sie ins Plus gedreht. Sehen Sie die Absage der Liberty-Verhandlungen für die Aktie und das Unternehmen negativ oder doch eben auch positiv?
Ah, das war schon im ersten Moment leicht negativ, wie die Kursreaktion gezeigt hat, aber es gibt schon durchaus Argumente, die jetzt dafür sprechen, dass auch vielleicht für die Aktionäre und auch für die Mitarbeiter ein etwas positiveres Szenario Einzug hält nach der Absage. Also sprich, Thyssen kann länger von der positiven Stahlkonjunktur profitieren und es wird auch neue Möglichkeiten geben, wie man das Geschäft gestaltet bzw. mit wem man in Zukunft zusammenarbeiten wird.
Stefan Schöppner von der Commerzbank zu ThyssenKrupp und Herr Plate, wir schauen auf den deutschen Leitindex DAX. Zwei Verlusttage in Folge. Wie sieht's heute aus?
Oh, der DAX kann sich stabilisieren. Kleines Plus von 0,25%. Bei 13.942 Punkten steht der DAX und besser als der Markt und damit der DAX die Daimler-Aktie. Nach den Geschäftszahlen und dem Ausblick, die Daimler-Aktien verteuern sich 2%. Die anderen Autobauer BMW und Volkswagen durchschnittlich sozusagen nur mit einem kleinen Plus von 0,5%.
Der Düngemittel- und Salzhersteller K+S muss auf Druck der Finanzaufsicht BaFin Bilanzprüfern Einblick in seine Bücher gewähren. Sorgt das denn bei den Anlegern für Verunsicherung?
Nach dem Fall des DAX-Konzerns Wirecard sind da die Anleger sensibel, horchen auf und sind sehr vorsichtig. K+S-Aktien -15%.
Bei Warta Batterien sehen wir einen der größten Kursstürze der Firmengeschichte, obwohl Dividende gezahlt wird. Was ist da los?
Die Dividende sollte wohl eher für Investitionen verwendet werden, heißt es. Und die Zahlen waren wohl nicht gut genug. Deswegen Warta -14%.
Und dann noch der Blick auf das Gold, den Anleihmarkt und den Kurs des Euro.
Der Euro bewegt sich bei $1,2070. Deutsche Staatsanleihen wieder gefragter. Die durchschnittliche Rendite bei -0,40%. Der Goldpreis fällt im Vergleich zu gestern Mittag $6 auf etwa $1,783. In Euro sind das €1,478.
Danke nach Frankfurt, Jan Plate. Gleich kommen wir zur Jahresbilanz des Daimler-Konzerns. Die Aktie eben schon Thema an der Börse. Zuerst aber weiten wir den Blick, fragen ganz generell, wie sind die deutschen Autobauer beim Rennen um die Zukunft aufgestellt? VW investiert dafür Milliarden in die Software. Die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben, dass deutsche Hersteller Weltspitze beim autonomen Fahren werden sollen. Man denkt also groß, aber noch größer denken und handeln die US-Hightech-Riesen, allen voran Tesla und auch Apple. Konstantin Röse.
Noch hält sich Apple-Chef Tim Cook sehr zurück. Ein Hightech-Riese, der Autos baut?
Well, I can't comment on rumors and so forth.
Trotzdem ist Apple schon auf der Suche nach einem passenden Partner. Die Kampfansage aus dem Silicon Valley ist deutlich. Wir können auch Autos. Verständlich, dass deutsche Autobauer davon wenig begeistert sind. Aber Daimler-Chef Ola Källenius weiß, heute reicht es nicht mehr aus, nur Autos zu bauen.
Ein Auto ist ja heute quasi nicht nur ein Smartphone on wheels, es ist auch ein Supercomputer on wheels.
Das Auto der Zukunft braucht dafür vor allem eins: Computerchips und sehr viel Software. Stefan Bratzel, Professor an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach, sieht die deutschen Autobauer genau auf diesem Gebiet noch nicht gut aufgestellt.
Da wird ein Kampf um Software und Daten ausgetragen und da braucht es noch wesentlich mehr Kompetenzen, um in diesem neuen Feld, ja, wo es ja dann um Dienstleistungen, digitale Plattformen gehen wird, auch mitzumischen.
Fast alle Autobauer holen sich Hilfe von außen. Volkswagen etwa kooperiert mit Microsoft bei der Entwicklung von Software für vernetzte Assistenzsysteme und für autonomes Fahren. Daimler ist eine Partnerschaft mit dem Chiphersteller Nvidia eingegangen. Doch damit nicht genug. Deutsche Hersteller stehen vor weiteren Herausforderungen. Es geht um neue Antriebstechniken. Weg vom reinen Verbrennermotor. Auch hier sind VW, Daimler und Co. nur Mittelmaß, sagt Jürgen Pieper, Autoanalyst beim Bankhaus Metzler.
Bei den Zukunftstechnologien, bei den E-Autos, bei den Hybridautos ist es so, dass die Tesla und auch die japanische Toyota im Moment, würde ich sagen, die Nase vorn haben, technologisch und auch was die Konsequenz ihrer Strategie ausgerichtet auf neue Technologien anbetrifft.
Anders als Tesla müssen Daimler und VW zuerst Konzernstrukturen umbauen, Abläufe und Produkte neu aufstellen. Das kostet Zeit, sagt VW-Chef Herbert Diess. Mehr noch.
Diese Investitionen in Elektrofahrzeuge, in neue Antriebe kosten viel Geld. Das Fahrzeug wandelt sich auch als Produkt. Das bedeutet Investitionen. Diese Investitionen muss man verdienen.
Noch verdienen deutsche Hersteller am meisten mit klassischen Verbrennungsmotoren. Immerhin, die Zahl der E-Autos und Plug-in-Hybride hat sich im letzten Jahr vervierfacht. Auch dank staatlicher Förderung. Jürgen Pieper rechnet damit, dass die deutschen Hersteller den Fortschritt der Konkurrenz erst in ein paar Jahren aufgeholt haben werden.
Ich traue es der deutschen Autoindustrie zu, mit ihrer Finanzkraft, die sie nach wie vor hatte, und eben auch mit ihrer Innovationskraft. Die berühmte deutsche Ingenieurskunst bleibt ein Vorteil.
Jetzt ist die deutsche Automobilbranche an der Reihe, Kunden zu überzeugen und technologisch nachzulegen.
Und nun zu Daimler und der heute vorgelegten Jahresbilanz. Nach einem herben Absturz im Sommer war der Konzern zunächst nicht einmal davon ausgegangen, überhaupt das Ergebnis des schwachen, von milliardenschweren Diesel-Altlasten geprägten Vorjahres erreichen zu können. Doch dann lief es deutlich besser als gedacht, auch weil sich Daimlers wichtigster Absatzmarkt China schneller erholte als die anderen großen Volkswirtschaften. Unser Korrespondent Thomas Wagner berichtet über die Ergebnisse und darüber, wie es nach dem Paukenschlag vor zwei Wochen der Ankündigung der Aufspaltung von Daimler nun weitergeht.
Die Zahlen deuten beim ersten Hinsehen auf eine Art Zaubertrick hin, auf ökonomische Magie. Einerseits 11% Umsatzrückgang im Corona-Jahr 2020 auf 154 Milliarden Euro, 15% weniger Pkw, Busse und Lkw verkauft und trotzdem mit 4 Milliarden Euro Gewinn, davon entfallen 3,6 Milliarden Euro auf die Aktionäre, legte der Konzern gleich um 48% zu. Mehr Geld verdienen, trotz rückläufiger Geschäfte, das führte Ola Källenius, Vorstandschef der Daimler AG, auf die Einführung neuer Technologien, vor allem aber auch durch ein konsequent umgesetztes Kostensenkungsprogramm zurück, Personalabbau und Beschneidungen bei Mitarbeiterzuschlägen inklusive. Und diesen Kurs will Daimler auch in den kommenden Jahren fortsetzen.
Wir haben nach wie vor ein strukturelles Kostenthema bei Daimler. Dieses strukturelle Kostenthema beinhaltet auch die Personalkosten. Und das ist nicht etwas, was man über Nacht löst, sondern in der Strategie sieht man, dass das ist eine Reise über mehrere Jahre.
Auf Nachfrage musste der Daimler-Chef auch zugeben, durch die Corona-Pandemie profitierte der Konzern vor allem im Frühjahr des vergangenen Jahres vom finanziellen Rückenwind des Staates. Gerade im ersten Lockdown wurden viele tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Deren Löhne wurden somit nicht aus der Daimler-Konzernkasse, sondern aus dem Kurzarbeiterfonds der Agentur für Arbeit bezahlt. Und da kam, so Daimler-Chef Ola Källenius, ein ganz hübsches Sümmchen heraus, nämlich
in Summe für den Konzern circa 700 Millionen Euro.
Aber, so der Daimler-Vorstandsvorsitzende,
bitte dabei nicht vergessen, dass wir seit Jahren, Jahrzehnten in die Arbeitslosigkeitsversicherung reinzahlen.
Schließlich zwei große Aufgaben, die der Konzern in Zukunft angehen möchte. Einmal die Ökologisierung der Fahrzeugflotte. Und zwar,
dass unsere zukünftige Fahrzeugflotte CO2-neutral sein wird.
Zum anderen peilt Källenius aber auch die Aufspaltung des Konzerns an. Bis Ende des Jahres bereits will er Daimler Trucks die Nutzfahrzeugsparte abspalten. Sie soll als eigenständiger Konzern geführt werden. Langfristig soll die Pkw-Sparte unter dem Markennamen Mercedes ebenfalls als selbstständiges Unternehmen am Markt agieren. Kritische Nachfrage beim Journalistengespräch am Mittag. Kann Mercedes, also die angedachte Pkw-Sparte, überhaupt als eigenständiger Konzern am Markt Bestand haben? Gibt es gar Fusionspläne mit anderen Herstellern?
Mercedes-Benz Cars & Vans wird ein Unternehmen sein mit über 100 Milliarden Umsatz. Gerade in unserem Segment des Marktes, da sind wir gut aufgestellt und planen keine größere Fusionen mit irgendjemandem.
Mit Umsatz, Fahrzeugabsatz, vor allem aber auch mit dem Gewinn, soll es in diesem Jahr weiter steil bergauf gehen, so der Daimler-Chef. Allerdings gibt es noch Stimmen, die da Wasser in den Wein gießen. Dass es vor allem mit Personaleinsparungen so weitergehe wie bisher, bringt nicht nur den Daimler-Betriebsrat, sondern auch die IG Metall auf die Palme. Sollte Daimler an diesen Plänen tatsächlich auch dann festhalten, wenn es wieder wirtschaftlich bergauf geht, dann werde es ungemütlich für den Autokonzern, kündigt Roman Zitzelsberger an, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg. In einem SWR-Interview verweist er auf die kommende Woche anstehenden Tarifverhandlungen.
Das macht mich, um es mal auf den Punkt zu bringen, fuchsteufelswild, weil natürlich die Beschäftigten den Eindruck haben, dass die Arbeitgeberseite offensichtlich versucht, die Pandemie dazu zu nutzen, den Beschäftigten in die Tasche greifen zu wollen. Wenn da nicht ganz schnell am Verhandlungstisch ein deutlich anderer Ton kommt, dann werden Warnstreiks unausweichlich sein. Und das wird selbstverständlich auch sich bei Daimler abspielen.
IG Metall, Bezirksleiter Roman Zitzelsberger im Beitrag von Thomas Wagner. Wie geht es in der Corona-Krise, die die Airlines so sehr getroffen hat, mit den Flugzeugbauern weiter? Viele Fluggesellschaften konnten sich nur dank staatlicher Hilfe vor der Pleite retten. Zusätzliche Jets können sie nicht gebrauchen. Experten erwarten, dass der Markt für Verkehrsflugzeuge erst in den Jahren 2023 bis 2025 wieder auf das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie zurückkehrt. Insofern waren die Erwartungen an die Bilanzvorlage des europäischen Flugzeugbauers und Rüstungskonzerns Airbus, gelinde gesagt, verhalten. Dank eines Gewinns im vierten Quartal kam es allerdings nicht ganz so schlimm wie erwartet. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Käs berichtet.
Resilienz ist das Wort des Tages bei Airbus. Angesichts der Pandemie, die den Flugverkehr und die Nachfrage von Flugzeugen weltweit einbrechen ließ, kommt die Unternehmensgruppe glimpflich davon. Vorstandsvorsitzender Guillaume Faury sieht dies als Beweis für die Widerstandsfähigkeit in der schlimmsten Krise der Luftfahrt und er wirkt erleichtert.
Wow, what a year.
Wow, was für ein Jahr. Ich bin natürlich froh, dass es vorbei ist. Aber ich kann auch nicht umhin, darauf stolz zu sein, was das Airbus-Team in dieser außergewöhnlichen Zeit für die Welt und unsere Industrie erreicht hat. Es war hart und ein unglaubliches menschliches Abenteuer. Mit einem Videofilm untermalt das Unternehmen, wie es sich in der Corona-Pandemie nützlich gemacht hat. Auf Bildern werden große Kartons mit Masken und Beatmungsgeräten aus dem Bauch von Airbus-Flugzeugen geladen. Die Botschaft, wir haben die ganze Welt mit lebenswichtigem Material beliefert. Im Mittelpunkt der Pressekonferenz aber stehen die Zahlen der Unternehmensgruppe und die mussten sich der Pandemie unterwerfen, wie Guillaume Faury schildert. Der Flugverkehr weltweit hat seinen Tiefpunkt im April 2020 erreicht, zum Höhepunkt der Covid-19-Pandemie. Er hat sich seitdem sehr langsam erholt und in sehr unterschiedlichem Maße in den verschiedenen Regionen. Die Passagierzahlen sind 2020 im Vergleich zu 2019 um 66% zurückgegangen. Und das wirkte sich auf die Flugzeugkäufe aus. Für Airbus zog das im letzten Jahr einen Nettoverlust von 1,1 Milliarden Euro nach sich. Der Umsatz ging um 29% auf fast 50 Milliarden Euro zurück. Immerhin, 2020 lieferte Airbus 566 Maschinen aus. Das ist allerdings ein Drittel weniger als 2019. Airbus hat seine Produktion um 40% zurückgefahren. Der Flugzeugbauer konnte aber in dieser schwierigen Zeit von seiner Militärsparte profitieren. Deren Produktion war von der Pandemie viel weniger betroffen. Dazu gehört auch die Bestellung aus Berlin von 38 Eurofightern für die Bundeswehr. Airbus will in diesem Jahr, genauso wie im letzten, keine Dividenden ausschütten. Für 2021 erwartet man bei der Unternehmensgruppe keine unmittelbare Erholung. Man rechnet damit, dass in diesem Jahr etwa die gleiche Zahl an Flugzeugen ausgeliefert wird wie im letzten. Zwischen 2023 und 2025 könnte der Flugverkehr dann wieder dem vor der Pandemie gleichen, so die Einschätzung aus dem Unternehmen. Prognosen, dass dies nie wieder der Fall sein könnte, widerspricht Airbus-Chef Faurie. Für den Großteil der Unternehmen ist es sehr klar, dass sie wieder fliegen müssen, um ihre Kunden und Partner zu besuchen. Die Leute sind wirklich ungeduldig, wieder zu fliegen. Es wird wohl einen Flugmarkt geben, der ähnlich aussieht wie vor der Pandemie, mit einigen langfristigen Auswirkungen. Die Umweltagenda ist viel wichtiger als vor Covid-19. Wir glauben, sie ist der Haupttrend, wenn es um Veränderungen im Vergleich zu vorher geht. Guillaume Faurie bestätigte den Stellenabbau, den Airbus bereits im Juni angekündigt hatte. 15.000 Jobs weltweit sollen gestrichen werden, 5.100 davon in Deutschland, 5.000 in Frankreich. Etwa ein Drittel der betroffenen Mitarbeiter habe das Unternehmen bereits verlassen, sagte Faurie. Airbus sei dabei gut durch Regierungen unterstützt worden, sowie durch Sozialpartner, um mit der Situation umzugehen.
Christiane Käs zu Airbus. Und wir kommen zur Wirtschaftspresse. In den Wirtschaftskommentaren der Zeitung geht es um die Impfstrategie der EU-Kommission und um den FDP-Vorstoß für eine Aktienrente nach schwedischem Vorbild.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisiert die Impfstrategie von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen als Ablenkungsmanöver. Die Chefin der EU-Kommission versucht, die Kritik an der von ihr mindestens mitverantworteten Corona-Impfstoffbeschaffung auf Nebenschauplätze abzulenken. Es ist ja erfreulich, dass ihre Behörde einen neuen Liefervertrag mit dem amerikanischen Hersteller Moderna abschließen konnte. Schließlich ist dessen Vakzin das absehbar beste, das wirksamste und am leichtesten transportierbare. Reichlich spät kommt der Vertrag dennoch. Und wann Moderna die neue Charge liefern wird, hat von der Leyen offen gelassen. Das wirft die Frage auf, ob die Kommissionschefin ihr eigenes Impfziel noch für realistisch hält. Auch der Kölner Stadtanzeiger sieht den Brüsseler Plan skeptisch. Ob er aufgeht, lässt sich noch nicht sagen. Das liegt auch daran, dass von der Leyen mit der Vorlage Erwartungen weckt, die sie womöglich gar nicht erfüllen kann. EU-Industriekommissar Thierry Breton fabulierte zwar viel über die Idee, dass Europa in der Impfstoffproduktion autark werden solle und dass er die verschiedenen Unternehmen unter einen Hut bringen wolle, doch Einzelheiten darüber, ob, wie und wann die Impfstoffproduktion tatsächlich ausgebaut wird, lieferte Breton nicht. Die Süddeutsche Zeitung kann der FDP-Idee einer Aktienrente einiges abgewinnen. Das Beispiel Schweden zeigt, wie ein Staat seinen Bürgern helfen kann, die Vorsorge für den Ruhestand durch eine kundig gestreute Beteiligung an Unternehmen aufzubessern. Der nächsten Bundesregierung, die im Herbst gewählt wird, ist dringend zu raten, diesen Gedanken aufzugreifen und in praktische Politik umzusetzen. Richtig klug wird das aber erst, wenn die neue Aktienrente nicht zu Lasten der umlagefinanzierten Rente ginge, wie es die Liberalen vorschlagen. Darum drängt sich ein naheliegender Gedanke auf: Wieso nutzt die Politik einen solchen Aktienfonds nicht als Alternative für die missratene Riester-Rente? Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth meint, das deutsche Rentensystem ist dringend reformbedürftig. Andere Länder wissen längst, wie es besser geht. Die deutschen Aktienmuffel, sie sitzen auch in den Behörden, den Parlamenten und Ministerien. Das Rentensystem muss neu gedacht werden und Aktien sollten dabei zu einem festen Baustein werden. Nicht übermorgen, sondern sehr schnell.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meinem Kollegen Günter Hetzke am Mikrofon. Und hier folgt nach den 14 Uhr Nachrichten die Sendung Deutschland heute. Ein Thema dann: Seeleute sitzen seit Monaten in Hamburg fest.